Lass uns deine Stimme hören. Herr, du bist ein lebendiger Gott. Wir wenden unsere Herzen zu dir. Wir bitten dich wieder, treu zu sein und zu uns zu reden durch dein lebendiges Wort. Sprich zu uns vom Himmel her. Sind deine Sklaven, hören auf dich. Gib uns ein Ohr, das fähig ist, hören, was du sagst. Sprich zu deinen Jüngern. Herr, wir öffnen uns dir. Heute Morgen haben wir die Eigenschaften des Volkes, des Reiches gesehen. In Matthäus 5, Vers 3 bis 12. Matthäus 5, 3 bis 12. Selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde ererben. Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt worden sind, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Selig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen schmähen und verfolgen und alles Böse gegen euch reden und damit lügen. Freut euch und jubelt, denn eure Belohnung ist groß in den Himmel. Denn so haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wenn wir die erste Eigenschaft betrachten, da steht, selig sind die Armen, selig sind die Trauernden. Die Leiden gehören dazu. Vers 10, selig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt worden sind, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Heute Abend, ich möchte zuerst euch eine Frage stellen. Denkt ihr, dass für den Herrn diese Stufe zu bekommen ist einfach und das selbstverständlich ist? Der Herr wird sein Reich bekommen, aber das geht nicht von alleine. Das ist wirklich unsere Last heute Abend. Es gibt einen Kampf heute. In diesem Universum und auf dieser Erde gibt es einen Kampf, damit der Herr zum Schluss das bekommt, was er wünscht, will. Dass er dieses Volk bekommt, das ihm gehorsam ist untertan. Er ist der Erstgeborene. Er will andere haben und wir sind dazu berufen, dieses Volk zu sein, das ihm entspricht. Das ist wirklich die Last für heute Abend oder heute Nachmittag. Es gibt einen Kampf. Es gibt etwas, das dagegen kämpft. Wir können es in Matthäus 16 nochmal lesen, wo Petrus auch erkennt, dass Jesus der Christus ist. Verse 18 und 19. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Amen. Ich will dir die Schlüssel zum Reich der Himmel geben, und was immer du auf Erden binden wirst, soll in den Himmeln gebunden sein, und was immer du auf Erden lösen wirst, soll in den Himmeln gelöst sein. Amen. Hier sehen wir, dass es Pforte des Hades gibt, des Hades. Den ersten Teil können wir gut verstehen. Der Herr baut seine Gemeinde auf diesem Stein, auf dem Felsen. Aber dann kommt auch, dass die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Das heißt, sie werden auch versuchen. Wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, den Willen Gottes zu tun, dann lass uns nicht erwarten, dass es einfach sein wird. Es wird immer ein Kampf sein, das ist unsere Erfahrung. Als wir zum Beispiel in einer Konferenz berührt wurden von dem Herrn, wie zum Beispiel am Anfang eines nächsten Jahres eine neue Entscheidung zu treffen, vielleicht bist du ermutigt, dich neu dem Herrn zu geben. Versuche, du wirst schon erkennen, dass es gibt etwas, was dagegen steht. Es gibt aber auch eine Verheißung. Diese Pforten werden sie nicht überwältigen. Das ist die Verheißung, die der Herr gibt. Das ist wunderbar. Gerade bevor er zum Kreuz ging, ans Kreuz ging, ja, es geht um ein Reich. Und wir sehen leider um uns herum, in der Welt, es gibt viele Gewalten und so, die herrschen nicht. Wir sehen nicht, dass alles dem Herrn untertan ist, obwohl er schon auferstanden ist und sitzt im Himmel auf dem Thron. Aber wir sehen es noch nicht, weil dieser Fürst der Welt noch wirkt. Er muss in den Feuerpfuhl geworfen werden. Und dafür braucht der Herr unsere Zusammenarbeit, dass wir nicht von alleine gehen. Er braucht uns. Und das ist sehr klar, was man hier sieht. Besonders auch in Hesekiel 36, 37. Amen. So spricht der Herr, Herr, auch noch darin werde ich mich vom Haus Israel bitten lassen, es für sie zu tun. Ich werde sie zahlreich werden lassen an Menschen wie eine Herde. Das ist meine zweite Last für heute Abend, aber was wir hier sehen müssen, ist, dass der Herr auf eine Sache wartet. Er ist einfach bereit, sich bitten zu lassen. Er wird nicht selber einfach unbedingt angreifen und es tun. Er wartet auf unser Bitten. In einem Reich gibt es einen König, aber auch Bürger. Der König braucht Bewohner in seinem Reich. Er braucht uns. Hier sehen wir, dass er uns alle braucht, um diese Schienen zu legen. Wir nehmen manchmal über das Gebet dieses Bild von einer Lokomotive, so stark, so fähig voranzugehen, aber ohne Schienen geht der Zug nicht voran. Der Herr braucht uns, diese Schienen zu legen. Und jetzt fängt ein neues Jahr an und hier spreche ich für mich. Meine erste Arbeit als Christ ist zu bitten, einzustehen. Und wofür? Es gibt einen Kampf, weil jemand dagegen steht. Er hat die Autorität an sich genommen. Und das sehen wir ganz gut in Lukas 18. Es gibt drei Teile, drei Parteien vielleicht, kann man sagen. Eine Witwe. Dann sehen wir auch Gegner. Und das ist einfach eine Tatsache. Wir mögen nicht so sehr über den Kampf zu hören und auch selbst im Militärdienst war ich nicht so froh dabei zu sein. Ich mag nicht die Armee und Militärdienst, solche Sachen, aber es ist eine Tatsache. Es gibt einen Gegner oder Und dann zum Schluss gibt es noch einen Richter. Und wie ein Bruder vorher gelesen hat in Psalm 8, wir kennen dem Feind den Mund zumachen durch unser Reden, indem wir den Herrn loben. Der Widersacher, nicht der Gegner. Die Witwe, der Widersacher und der Richter. Am Anfang schon, im ersten Buch Mose, sagt der Herr zu der Schlange: Sobald wir im Herrn waren, durch unsere neue Geburt, als wir von Neuem geboren waren, um in das Reich hineinzukommen. Das ist natürlich die erste Stufe. Aber sobald wir das machen oder erfahren, es gibt einen Widersacher. Und viele Geschwister können davon bezeugen, dass sobald wir uns dem Herrn hingeben, etwas geschieht in unserem Leben. Ich habe es erfahren und viele können auch Zeugnis geben darüber. Es gibt einen Widerstand. Bei den solchen Zeiten, wir müssen uns daran erinnern, dass es auch einen Richter gibt. Lass uns nicht direkt gegen den Widersacher kämpfen. Der Herr hat es nicht getan. Wenn der Feind gekommen ist, als der Feind gekommen ist, um ihn zu versuchen in der Wüste, jedes Mal kam der Herr mit dem Wort. Es ist geschrieben, es steht geschrieben. Er hat nicht versucht, selbst zu kämpfen. Der Feind hat sogar probiert, ihm alle Reiche der Erde zu geben. Und das ist doch Unrecht, oder? Das ist, weil er schon diese Reiche gestohlen hat, zu sich genommen hat. Der Herr hat nicht da auf dieser Ebene, auf der Ebene geantwortet, er ist mit dem Wort gekommen. Lass uns immer vom Richter stehen und ihm sagen: Herr, mache dem Feind den Mund zu. Wir erfahren vieles, auch in den Gemeinden. Viel Widerstand, viele Angriffe des Teufels. Und was ist unsere Haltung? Versuchen wir, etwas zu verteidigen? Ist das unsere Absicht, die Gemeinde zu bauen? Unsere Idee? Was hat Mose in schwierigen Zeiten gemacht? Er ist auf sein Gesicht gefallen. Es war ihm lieber, bestimmt seine bei der Herde zu bleiben in der Wüste, aber Gott hat ihn berufen und er war gehorsam. Er wollte nicht ein Herrscher sein oder sowas, aber er wollte einfach die Autorität Gottes entsprechen. Aber es gab da damals viel Rebellion gegen diese Autorität Gottes. Aber unsere Haltung ist, als diese Witwe zu kommen. Und wir haben keine Kraft. Wir sind völlig vom Herrn abhängig. Und das soll unsere Haltung sein. Es sind viele Sachen geschehen. Was ist unsere Reaktion? Wir fallen auf unser Gesicht, Angesicht, und wir beten zum Herrn, dass er vorangeht, dass er durch sein Reich einnimmt, egal was der Feind macht. Wir müssen wirklich erkennen, dass der Feind dahinten steht und gegen ihn kämpfen wir. Erster Petrus 5,8. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und surrt, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Wir können sagen, es gibt einen Widersacher, ob wir es wollen oder nicht. Ob wir den Kampf lieben oder nicht, es ist einfach eine Tatsache. Schaut mal diese Bewohner von manchen Ländern, es gibt da plötzlich so Terroristen, die da sind. Es ist nicht ihre Wahl. Sie müssen im Kampf stehen, sie haben da keine Wahl. Und wir, als das Volk Gottes, wir stehen auch vor einem Kampf. Aber nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen wir. Wir müssen immer erkennen, wer dahin steht, Epheser 6, 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten, mit den Gewalten, mit den Weltbeherrschern dieser Finsternis, mit den bösen Geistern in den Himmeln. Epheserbrief am Ende, da gibt es einen Kampf. Deshalb sagt Paulus auch im Übrigen, Vers 10, im Übrigen sei gestärkt in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In uns selber haben wir keine Kraft, aber wir können zum Richter gehen. In Gleichnis, in Lukas 18, es ist ein ungerechter Richter, aber wie viel mehr Gott, der ein gerechter Richter ist, wird auch reagieren. Natürlich ist das Gebet angegriffen, immer. Wenn du dich entscheidest, Zeit fürs Gebet zu nehmen, dann siehst du ganz schnell, wie diese Zeit angegriffen wird. Es ist gut, natürlich ein bisschen für deine Gesundheit was tun, das ist okay. Aber wir müssen für diese Zeit im Gebet kämpfen, weil der Feind das nicht ertragen kann. Und wir üben uns mit anderen Brüdern seit Wochen, das zu tun, jede Woche Zeit zu nehmen fürs Gebet, mit dieser Haltung, mit diesem Bewusstsein, es gibt einen Feind, es gibt einen Widersacher. Also wir beten sehr oft so in der Richtung, also mit dem Richter. Wir fangen ihn immer an mit den Sachen des Herrn und wir beten zum Richter mit dem Bewusstsein, es gibt einen Widersacher, der gegen die Geschwister kämpft und wir kämpfen gegen Autoritäten, Gewalten und wir üben uns, die Schlüssel des Reiches zu benutzen. Ich sage nicht, dass wir schon Meister geworden sind, aber wir üben uns. Wir versuchen, das Loch zu finden mit dem Schlüssel. Es gibt etwas zu binden und etwas zu lösen. Es ist nicht normal, dass Fassaden sich einfach frei bewegt. Es ist dringend notwendig. Es ist nicht eine Option. Die Errettung ist keine Option. Die Errettung, das Gebet auch nicht. Es ist eine Notwendigkeit. Wenn wir den Feind sehen, der so frei ist, wir sehen, es ist so notwendig, dass wir den guten Kampf kämpfen. In Jesaja 9. Der Herr wundert sich, dass es niemand gibt, der einsteht. Im Vers, also 59, Vers 16, Jesaja 59, 16, Vers 15, zweiter Teil, und der Herr sah es, und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Er sah, dass kein Mann da war, und er verwunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat. Der wartet auf Leute, die beten, die sein Wille zu ihm sprechen, zurücksprechen. Es gibt Stufen. Der Herr hat einen Willen und wir haben es ganz klar gesehen. Er offenbart seinen Willen, seinen Sklaven und seinen Dienern und erwartet darauf, dass diese Diener sein Wort zu ihm zurücksprechen und dann reagiert er darauf. Das ist ein Prinzip. Es ist ein Geheimnis, aber er wird es so tun. Schaut in der Apostelgeschichte zum Beispiel, in Apostelgeschichte 1, 14. Der Anfang, wie war der Anfang? Was haben sie am Anfang gemacht? Der Herr war auferstanden und was machen sie? Vers 14, diese alle blieben einmütig im Gebet mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Jedes Mal, dass er neu erweckt hat, das war der Anfang, oder jedes Mal, dass es etwas Neues getan wurde, das kam durch das Gebet. Immer am Anfang ist das Gebet. Und wir können wirklich bezeugen, dass wir Erfahrung haben in diesem Bereich, auch im Evangelium zum Beispiel. Ich kann das bezeugen. Wenn ich nicht bete, dann muss ich auch nicht erwarten, dass etwas geschieht. Aber öfters mal habe ich am Morgen gebetet. Gib mir, Herr, eine Gelegenheit heute. Einmal war das ganz am Ende vom Tag. Der Abend war ganz nahe und ich sagte dem Herrn, Herr, wo ist denn diese Gelegenheit? Ich habe dich für eine Tür gesprochen und ich ging einfach spazieren. Es war Nebel hier unten und ich mag in die Sonne zu gehen, ein bisschen höher. Und da war jemand, der einfach auf, man weiß, über den Nebel gibt es immer die Sonne, die ist immer noch da. Und ich habe diese Haltung gehabt, Herr, wo ist jetzt die Gelegenheit, von dir zu sprechen? Und dann plötzlich war da jemand, der einfach auf die Landschaft geschaut hat. Und es war die Gelegenheit, und zu ihm gegangen, mit ihm gesprochen. Und da hatte ich eine Wahl, entweder gehorsam zu sein oder ungehorsam. Aber seit einiger Zeit habe ich eine Gelübde dem Herrn gesagt, gehorsam zu sein. Ich sage nicht, dass es mir immer gelingt, aber jedes Mal, dass es eine Gelegenheit gibt, ich übe mich, dem Herrn zu gehorchen. Egal, ob diese gut ist oder nicht, manchmal ist diese Gelegenheit, die Gelegenheit nicht so passend, aber egal. In dem Fall, diese Person war da und bewunderte die Landschaft und ich stellte mich neben dieser Person und habe auch mitgeschaut und dann habe ich ihr gesagt, es ist unmöglich, dass das durch Zufall kam. Und so hat das Gespräch angefangen. Und dann 20 Jahre lang hat diese Person zwei Fragen gestellt, dann ist sie weggegangen und hat Danke gesagt. Ich weiß nicht, ob sie den Herrn aufgenommen hat, aber ich habe mich geübt, dieses Evangelium des Reiches zu predigen. Davon reden wir noch ein bisschen später. Ich habe ihr gesagt, der Herr ist zuerst gekommen als der König, das erste Mal, aber nicht um die Autorität zu üben, aber um sanftmütig zu sein und auf einem Esel ist er gekommen. Er war aber so verfügbar. Und wir wissen, wie der Herr gekommen ist zum ersten Mal, um uns zu erretten. Ich sagte aber zu dieser Person, er wird aber wiederkommen und dann nicht mehr wie sanft, wie ein Lamm. Aber in 2. Thessalonicher 1,8, der Herr kommt wieder, um zu richten. Und ich hab dieses Evangelium gepredigt und am Ende war diese Person dankbar, dass ich so gesprochen habe. Und das ist nicht ja. 1. Thessalonicher 5,8. Ich glaube nicht, dass es stimmt. Okay. 2. Thessalonicher 5. Nein, das geht nicht. Es gibt nur 3 Kapitel. Also, Kapitel 1. Eigentlich Kapitel 1. 2. Thessalonicher 1, 8. Jetzt haben wir es. 2. Thessalonicher 1, 8. Wenn er Rache übt an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Amen, Herr Jesus. Das erste Mal ist er gekommen, um zu erretten. Diesmal kommt er wieder, um Rache zu üben. Also ist keine Option, keine Wahl, gerettet zu werden. Es ist notwendig. Es ist eine Notwendigkeit. Für einen Christ zu beten ist eine Notwendigkeit. Wenn ich Probleme sehe, ich habe Licht bekommen, ich habe gesehen, was mache ich? Habe ich meine Arbeit gemacht? Habe ich gebetet? Oder lasse ich den Feind einfach frei handeln? Es ist eine Verantwortung. Wann sollen wir beten? Wann? Nur am Dienstagabend? Ist schon gut, guter Anfang. Es ist eine feste Zeit. Das ist immer gut, eine feste Zeit zu haben. Das ist notwendig, das kann man nicht wegnehmen, diese Zeit. Es ist immer eine Hilfe. Aber das wird auch angegriffen. Es geht aber weiter. Epheser 6 am Ende, da steht: Da spricht der über, oder Paulus über alle Waffen, über die ganze Waffenrüstung Gottes. Aber im Vers 18 sagt er: Durch alles Gebet und Bitten, indem ihr alle Zeit im Geist betet und hierzu wacht mit aller Beharrlichkeit und mit Bitten für alle Heiligen. Können wir sagen, ja, aber Paulus, der braucht kein Gebet, oder? Er ist der Schreiber hier. Aber was sagt er? Sagt Vers 19. Und auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde, beim Auftun meines Mundes mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, müssen wir alle beten und dazu und hierzu wachen mit aller Beharrlichkeit. Alle Zeit beten. Wir üben uns darin. Ich übe. Ich bin noch nicht zufrieden mit meinem Gebetsleben, aber ich habe dem Herrn gesagt, ich will Fortschritte machen. Jedes Mal, dass ich die Tür meines Hauses zumache bis zur Sporthalle, zur Arbeit, da habe ich Zeit. Warum sollte ich nicht dann, anstatt mit dem Fahrrad zu gehen, einfach zu Fuß und dann diese Zeit nutzen, um mich dem Herrn zu öffnen und zu beten und einzustehen? Und ich übe mich darin und bete für die Geschwister, für den Bedarf hier oder dort. Und ich übe mich auch, spezifisch zu beten, nicht nur einfach einen Haken und zu sagen, okay, ich habe viele Worte gesprochen im Gebet, sondern ich will spezifisch beten. Herr, in dieser Zeit, wenn es diese Operation gibt, ja, wirke durch die Hand der Chirurg, ja, und, oder lass die richtige Entscheidung getroffen werden in dieser Sache und so weiter und so weiter. Wir müssen wirklich den Widersacher angreifen bis ins Detail. Ich will wirklich in diesem Bereich spezifisch zu beten, Fortschritte machen und hierzu mit aller Beharrlichkeit wachen. Dafür brauchen wir diese Beharrlichkeit, weil der Feind dieses Gebet immer angreifen wird. Wir müssen alle Zeit beten. In Lukas 18 fängt der Herr damit. Es ist das Ziel dieses Gleichnisses sogar. Und er sagte ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht müde werden sollten. Und wenn wir dann die Folge lesen, werden wir sehen, diese Witwe kommt nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, sondern er kommt wieder und kommt wieder, bis der Richter ihm Rechenschaft. Das soll auch unsere Erfahrung werden im Gebet, dass wir beten, bis der Herr antwortet. Manchmal oder oft hören wir früher auf und lassen dem Feind den Sieg. Nein, lasst uns mit Beharrlichkeit beten, dass es wieder und wieder kommt. Der gerechte Richter wird uns erhören. In Jesaja 62, 6 und 7. Da zeigen uns diese Verse unsere Verantwortung. Da geht es um Wächter. Und warum stellt man Wächter? Um gewarnt zu werden vor Angriffen. 62, 7 und 8. 6 und 7, Entschuldigung. Auf deine Mauern Jerusalem habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet Und bis er zum Lobpreis macht auf Erden, wann werden wir aufhören mit Gebet? Wenn der Herr Jerusalem wieder aufrichtet und herrlich macht auf Erden. Wenn er diese herrliche Gemeinde ohne Flecken und Runzeln bekommt. Wenn er zurückkommt mit seinen Heiligen, um den Feind schlussendlich zu zerstören. Dann ist das Ziel, haben wir das Ziel erreicht. Aber vorher hören wir nie auf zu beten. Jetzt kommen wir auch zum zweiten Punkt, auch das Verkündigen des Evangeliums. Wenn es Bewohner gibt im Reich, das braucht Gebet und Verkündigung, dass sie kommen. Wenn der Herr gesprochen hat, hat er immer das Evangelium des Reiches gesprochen. Für mich ist es wieder ganz neu. Des Reiches, das ändert meine Art, das Evangelium zu predigen. Diese Skizze hier ist wunderbar. Es zeigt uns, was die Absicht des Herrn ist von Anfang an. Er will selbst der König sein. Es geht um seine Autorität. Und das ist das Evangelium, das wir verkündigen. In Hesekiel 36 sagt er, dass er die Menschen vermehren wird für sein Reich. Um das zu tun, braucht der Herr auch Arbeiter. Deshalb müssen wir den Meister der Ernte oder beten, dass er Arbeiter sendet in die Ernte. Also Gebet ist keine Option, es ist unsere Verantwortung. Es ist eine Sache des Lebens oder des Todes. Es ist gut, sich zu entscheiden, zur Gebetsversammlung zu gehen, aber zwischen zwei Gebetsversammlungen gibt es eine ganze Woche. Und was mache ich da? Kaufe ich die Zeit frei? Das ist für das Gebet, das ist meine Verantwortung. Es gibt da eine gute Haltung, ist es, dem Meister der Ernte zu beten, zu bitten, dass er Arbeiter sendet. In Matthäus 5 steht er das, dass er so berührt ist in seinem Herzen, weil er die Menge sieht, die ohne Hirte ist. Habt ihr schon eine Menge von Menschen gesehen in einer Stadt, zum Beispiel in einer großen Stadt? Macht es euch keinen Eindruck, zu sehen so viele Menschen, die nach vielen Zielen laufen, aber ohne Hirte und nur nach nichtigen Sachen gehen. Also wenn ich das Evangelium predige, das ist nicht nur meine Pflicht, es ist, weil mein Herz berührt ist. Der Herr hat mich berührt über die Menschen, die uns um mich herum verloren gehen. Ich glaube, wir alle den Herrn aufgenommen haben. Wenn nicht, dann müssen wir unbedingt Johannes 3,16 kennenlernen. Da heißt es, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Sehr oft hat mich der Herr berührt mit diesem Wort, verloren gehe, auf Französisch sogar stirbt. Und ich übe mich, die Menschen um mich herum zu sehen, wie Menschen auf einem Schiff, der Schiffbruch erlangt. Und was machst du? Bist du einfach auf der Ufer und schaust auf diesem Schiff und siehst du alle da sterben? Was machst du? Ich übe mich. Es gelingt mir nicht immer, aber ich übe mich, die Menschen so zu sehen. Besonders die ich immer wieder treffe. Ich übe mich, so zu sehen, als verloren gehend. Und ich übe mich, die Rettung, la bouée, ich kenne das Wort nicht, aber etwas zu ihnen zu sagen, lass dich retten. Und manche sind einverstanden, manche aber nicht. Wenn sie es nicht wollen, dann hörst du nicht auf. Für manche bist du ein Geruch des Lebens, aber für manche aber bist du ein Geruch des Todes. Es ist eine Tatsache. Es versuchen es nicht zu verstehen. Oder warum? Aber wir haben diese Verantwortung zu sehen, weiter zu sehen, indem wir sehen, dass die Menschen verloren gehen. Ich habe eine Kollegin, sie hat ein schweres Problem gehabt in ihrer Gesundheit. 1,5 Jahre vorher. Und ich habe für sie gebetet. Ich habe dem Herrn gesagt, gib mir eine Gelegenheit, zu ihr zu sprechen. Aber es war nie möglich. Sie war sehr nahe am Tod. Es war die letzte Minute wirklich. Und sie wurde ihr Leben wurde gerettet. Aber letztendlich, jetzt vor kurzem, gab es die Gelegenheit. Es war keine passende Gelegenheit, aber ich wusste, jetzt ist die Zeit. Und wir waren dabei, einen Kurs vorzubereiten und für andere Erwachsenen. Und wir müssen wirklich sehr klar sein, in dem, was wir tun, zu sagen hatten. Und wir waren in dieser Vorbereitung. Und dann plötzlich kam diese Kollegin zu mir und sagte, weißt du, ich bin gesundheitlich nicht, das geht mir nicht so gut, ich kann nicht alles tun, was ich tun sollte und so weiter. Und dann hatte ich den Eindruck, jetzt ist die Gelegenheit da, der Herr macht die Tür auf. Und ich sagte ihr, ja, ich weiß, was deine Situation ist, aber weißt du auch, dass es auch etwas anderes gibt nach dem Tod? Ich muss dich unbedingt einmal einladen, damit wir darüber sprechen. Und das war alles. Das war nur der Anfang natürlich, aber das war die Tür. Und ich weiß, sie grüßt mich immer weiter und wir haben einen guten Kontakt, aber ich weiß, der nächste Schritt ist, ich werde sie einladen zu einer Versammlung oder Vortrag. Manchmal ist die Versammlung passend, manchmal nicht. Aber ich habe dieses Gelübde dem Herrn gesagt und ich habe mich geübt, in dieser Situation einfach meinen Mund aufzutun. Und ich suche auf die nächste Gelegenheit, jetzt sie einzuladen. Der Herr gibt uns allen solche Gelegenheiten. Lass uns aber auch füreinander beten, wie Paulus sagt. Er sagt auch, betet auch für mich. Er sagt nicht, oh, betet für mich, dass es keine Verfolgung mehr gibt und so weiter. Das war einfach sein Leben. Er wusste, er war bereit dafür. Wenn du den Willen Gottes tun willst, willkommen im Reich, aber dann musst du dich auch bekleiden mit dem Gedanken zu leiden. Das gehört dazu. Es ist aber auch ein Geheimnis. Miteinander den Leiden und viele können es bezeugen. Das ist ein Geheimnis. Du freust dich natürlich nicht von der Situation, aber du freust dich an der Person des Herrn, weil er mit dir ist in der Situation. Lobt den Herrn. Es ist unsere Verantwortung, das Wort zu verkündigen. Ob die Gelegenheit passend ist oder nicht. Paulus spricht darüber, über seine eigene Situation und sagt, dass er bald gehen muss. Also er weiß, er wird bald nicht mehr da sein. Sein Ende ist nahe und er sagt, dass er den guten Kampf gekämpft hat. Und er spricht zu einem jüngeren Bruder, also er gibt ihm den Stapel weiter. Jetzt geh du weiter. Und in 2. Timotheus 4, was sagt er zu ihm? 1-4, das hat mich sehr berührt. Peter Timotheus 1-4. Ich gebiete dir ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird und bei seinem Erscheinen und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Weise zurecht, tadle, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sie selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer aufhäufen werden, wie ihren die Ohren jucken. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Wir leben in dieser Zeit. Die Leute möchten angenehme Sachen hören. Aber was sagt er zu dem jüngeren Bruder Timotheus? Er sagt, jetzt ist es deine Zeit. Ich hab ja meine Arbeit vollendet. Jetzt ist es das Ende für mich, von meines Lebens. Er gibt keine Konferenz hier, keine große Botschaft. Nur, was sagt er ihm? Sagt einfach, predige das Wort. Amen. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Ich habe dem Herrn gesagt, dieses Gelübde gesagt, Herr, ich will jetzt nicht mehr ungehorsam sein, wenn du die Tür aufmachst. Zu gelegener und ungelegener Zeit. Ich versuche wirklich, tue mein Bestes, um aufmerksam zu sein. Wenn der Herr die Tür aufmacht, eine Gelegenheit gibt zu sprechen. Aber der Herr wird nicht handeln, wenn wir nicht beten. Und das Wort wird nicht gepredigt, wenn niemand da den Mund auftun und predigt. Wie werden sie denn hören, wenn niemand spricht? So lass uns auch nicht abergläubig. Das ist nicht geistlich sein, wenn wir einfach sagen, na, der Herr wird's tun. Ne, der Herr braucht unseren Mund. Er braucht unser Gebet und das Verkündigen, dass wir unseren Mund auftun. Der Herr braucht, dass wir nicht populär sind. Manchmal Leute werden anderswohin gucken. Es kann sein, es ist noch nicht geschehen, dass jemand so wegschaut von mir oder sowas. Aber es ist schon geschehen, dass Leute versuchen haben, mir nicht zu begegnen oder so. Aber lass uns diesen einfachen Weg, errettet zu werden, weitersprechen. Jesus als den Herrn zu bekennen und ihn aufzunehmen. Wenn jemand das noch nicht gemacht hat, dann möge er es jetzt machen. Wir brauchen keinen Mittler. Der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch ist Jesus Christus. Du kommst einfach zum Herrn, du sagst, Herr, ich bitte dich um Verzeihung wegen meiner Sünden. Und wenn jemand so zu Jesus spricht und Jesus bekennt mit uns, dann können wir auch sicher sein, dass diese Person vom Finsternis zum Licht hinübergegangen ist. Das hat mich beeindruckt in Apostelgeschichte 26, 18. Ich möchte nicht nur einfach viele Worte sagen, sondern spezifisch reden. Ich möchte diesen Vers als meine Wirklichkeit erfahren im nächsten Jahr. Apostelgeschichte 26, 18. Könnte ein junger Bruder zum Beispiel diesen Vers lesen, vorlesen? Apostelgeschichte 26, 18. Ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich. Ja, wir können wirklich mit diesem Vers vor dem Herrn bewegen im Gebet. Deshalb hat Paulus den Geschwistern gesagt, betet auch für mich. Das ist nicht nur eine Sache, dass wir etwas verkündigen, sondern dass die Leute hinübergehen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen, dass wir ihnen ihre Augen öffnen. Wir können wirklich füreinander beten, dass wenn wir zu jemandem reden, dass es ihnen die Augen aufmacht. Nicht nur, dass sie sagen, ah ja, das ist schön und gut, was du sagst. Wir wollen nicht nur einen Vortrag halten, wir wollen wirklich das sprechen, was der Herr sagt. Und dass es ihnen die Augen aufmacht. Und wenn es uns nicht gelungen ist, das erste Mal, das heißt nicht, dass es das nächste Mal nicht uns gelingen wird. Das kommt nicht von einem Tag zum nächsten. Wir üben. Am Anfang war meine Übung sehr klein. Also ich habe mich geübt. Am Anfang einfach nur zu sprechen war schon ein Sieg. Aber Schritt für Schritt übe ich mich, die Augen zu öffnen. Und natürlich in dem Ezekiel 37. wie in Hesekiel 37. Da geht es um Weissagen zu den Gebeinen, toten Gebeinen zu sprechen und auch zum Geist. Und gleichzeitig, wenn wir sprechen, dann beten wir auch zum Herrn und sagen ihm, Herr, du kannst den Leuten die Augen auftun. Eine eigenschaftsvolle Übung, das heißt, dass wir auch Fehler machen, ist, dass wir auch Fehler machen. Das sehen wir auch mit Kindern. Wenn sie üben, dann werden wir sie nicht bestrafen, wenn sie Fehler machen, aber wir zeigen ihnen ihre Fehler, damit sie Fortschritte machen und zeigen ihnen das Ziel, das sie erreichen sollen. Das Evangelium zu verkündigen ist keine Option, das ist eine Notwendigkeit. Es ist wirklich ein Kampf und Paulus hat diesen Kampf geführt und hat uns ermutigt, mit einer Seele diesen Kampf zu kämpfen. Also die Gebetsversammlung ist wirklich sehr wichtig, die Gemeinde kommt zusammen und es ist eine Eigenschaft, eine Art von Gebet, wenn die Gemeinde betet, da gibt es eine große Autorität zu binden und zu lösen. Also wir müssen alleine beten, zu zweit oder dritt beten und als die Gemeinde alle zusammenkommen und beten. Und dann üben wir uns auch spezifisch die Last auszusprechen und lösen die Geschwister und binden den Feind, damit der Herr diesen Sieg bekommt und sein Reich bekommt. Und so beten wir unablässig, bis er Jerusalem herrlich macht auf Erden. Dieses Gebet ist unsere Verantwortung. Wenn wir Matthäus 24, da sehen wir, dass dann das Ende kommt, wenn wir das Evangelium verkündigen. Das Evangelium des Reiches. Dann kommt das Ende. Lass uns den Herrn loben für sein wunderbares Werk. Amen. Herr, wir wollen lernen, mit dir zusammenzuarbeiten im Gebet und in der Verkündigung des Evangeliums des Reiches. Wir loben dich, Herr. Herr, wir bewegen dieses Wort vor dir. Beten, dass du in unseren Herzen wirken kannst. Wir wollen Fortschritte machen. Uns hingeben, dir hingeben, für das Verkündigen des Evangeliums des Reiches. Lass dein Wille geschehen auf dieser Erde, dass der Feind wirklich besiegt wird. Wir kommen zu dir. Danke, Herr, du bist der Herr der Ernte. Wir können wirklich vor dir einstehen, dich bitten. Herr, gib uns Mut, weiter zu sprechen und zu sehen, auch in diesen schwierigen Zeiten. Lass uns den Menschen ihre Augen öffnen, dass andere hinein in das wunderbare Reich kommen. Amen.